Ja, wir haben einen Text, Matthäus 9. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne schon aufschlagen oder auf die App öffnen, wie auch immer. Und es ist ein Text, wie Heinz schon meinte, es geht ums Fasten. Und eigentlich geht es gar nicht ums Fasten. Was ich meine, erkläre ich gleich. Aber ich habe euch ein paar Witze mitgebracht am Anfang. mal schauen, ich finde die gar nicht selber lustig, aber vielleicht holt ihr einen ab von euch. Kennt ihr diese Witze von wegen, was ist der letzte Satz, den ein Mensch sagt, bevor er stirbt? Ein bisschen makaber, aber eigentlich ganz, naja. Zum Beispiel, was ist der letzte Satz, den ein Sportlehrer sagt? Alle Speere zu mir. Ich weiß nicht, ob ihr ihn versteht, ich erkläre ihn einfach mal. Das ist halt, da ist dieser Sportlehrer und die haben halt Speerwurf gemacht und er will halt nachher nicht alles aufsammeln. Deswegen sagt er halt, Schüler, bringt eure Speere halt her, aber wie Schüler halt sind, ne, kurze Reaktionszeit, werfen sie halt den Speer und dann trifft es den Lehrer. Und das ist halt lustig, weil es unerwartet ist, aber es ist halt auch traurig, weil ja, es ist halt tot. Oder es gibt solche Witze wie, keine Ahnung, was ist der letzte Satz, den ein Bombenentschärfer sagt? Ich glaube, es war das rote Kabel. Puh, so gefühlt. Ne? Also, ihr versteht die Art von Witz nicht. Das war nicht nur meine Predigtvorbereitung, aber auch. Und ich will jetzt ummünzen auf uns jetzt. Und das ist eigentlich gar nicht so lustig mehr, aber was ist der letzte Satz, den eine Gemeinde sagt? Oder den ein Christ sagt? Oder ein Mensch allgemein? Vielleicht sowas wie, das haben wir immer schon so gemacht? Oder sowas wie, das habe ich anders gelernt? Oder sowas wie, aber ich finde das cool. Punkt, Punkt, Punkt. Der Gedanke ist halt, wir bauen uns oft selber irgendwelche Gedankenmuster auf, haben irgendwelche Dinge gelernt und sind der Meinung, ja, das müssen wir so machen. Vielleicht bei mir diese Woche, ich habe Gott gesagt, nein Gott, du verstehst deine Bibel falsch, eigentlich ist sie anders zu verstehen. Ich habe es doch so gelernt, wo auch immer. Und schon machen wir uns die Ohren zu und hören nicht mehr, was Gott zu uns sagen will. Und ich möchte den Text mit euch vorlesen und dann merkt ihr vielleicht diese Richtung, dass der Text auch in die Richtung geht. Wenn auch erst auf den zweiten Blick. Also Matthäus 9, die Verse 14 bis 17. Da kamen die Jünger des Johannes, also von Johannes dem Täufer, zu ihm, zu Jesus, und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel? Deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, können denn die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann werden sie fasten. Niemand aber setzt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, denn der Flicken reißt von dem Kleid und der Riss wird schlimmer. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Unsere Predigtreihe ist schon ein bisschen länger her, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, wir hatten jetzt ein paar Wochen Unterbrechung. Aber bei Matthäus ist es gerade so, Jesus begegnet gerade verschiedenen religiösen Gruppen und die sind ziemlich stark gegen ihn. Ja, wir lesen immer wieder in der Bibel, dass die Pharisäer zum Beispiel waren eifersüchtig auf Jesus, weil einerseits hat er irgendwie Erfolg gehabt, also Jesus, und andererseits waren sie auch eifersüchtig, weil er hat ihnen immer wieder den Spiegel vorgehalten und meinte halt, ey Leute, so wie ihr lebt, das ist alles geheuchelt und es hat ihnen halt gar nicht gepasst. Und so lesen wir vorher zwei Geschichten, einmal ist da dieser gelähmte Mann und Jesus sagt zu diesem gelähmten Mann, nicht von wegen, steh auf und geh weg und du bist geheilt, sondern Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und all die Schriftgelehrten springen auf und sagen, wie kann er nur sowas sagen, das ist Gotteslästerung. Und Jesus sagt zu ihnen, wisst ihr was, damit ihr seht, dass ich wirklich diese Autorität habe, spricht er zum Gelähmten und sagt, steh auf und geh. Und die Menschen erkennen, boah, dieser Mann hat irgendeine Vollmacht, er spricht und ein Mensch wird geheilt. Und scheinbar kann er Sünden vergeben. Und die Schriftgelehrten sind halt richtig wütend danach. Dann geht Jesus weiter und er sieht Matthäus, diesen Zöllner. Zöllner waren damals mega unbeliebt im Volk. Warum? Weil sie haben für die Feinde der Juden, für die Römer gearbeitet. Und dieser Matthäus war ausgestoßen aus der Gesellschaft. Und Jesus geht hin und sagt, komm Matthäus, folge mir nach. Und dann kommt Matthäus und Jesus geht mit seinen Jüngern zu Matthäus nach Hause und die essen da. Und es kommen noch weitere Sünder und Zöllner, also Menschen, die damals überhaupt nicht angesehen waren, die unfromm, wie auch immer, kommen dazu und die Pharisäer sehen das und gehen hin und sagen, wie kannst du nur mit solchen Sündern essen? Und eigentlich ist das Essen gar nicht das Thema, die Sache ist halt, in ihren Augen dürfte ein Mann wie Jesus nicht Zeit mit solchen Menschen verbringen, aber Jesus tut es trotzdem. Und jetzt kommt die dritte Gruppe und man meint halt, ja, das sind Jünger von Johannes, die werden es ja irgendwie gut meinen. Und sie kommen zu Jesus und sagen, Jesus, und auch sie meckern irgendwie, wir fasten so viel. Die Pharisäer fasten so viel. Warum macht ihr das nicht? Und wir werden jetzt sehen, eigentlich, ich glaube, der Kern der Frage ist gar nicht eine theologische Frage, sondern ich glaube, es ist letztlich ein Angriff auf die Person von Jesus. nach dem Motto, was denkst du eigentlich, wer du bist, dass du solche Sachen anders machst, als wir es gelernt haben. Und ganz kurz, ich weiß nicht, was das Motiv von den Jüngern von Johannes war. Johannes war vermutlich schon gestorben zu diesem Zeitpunkt, er war zumindest im Gefängnis. Und Jesus und Johannes der Täufer hatten ein sehr gutes Verhältnis. Jesus wurde bei Johannes getauft und Johannes hat eigentlich seinen ganzen Dienst über den Weg für Jesus vorbereitet und hat gesagt, Leute, ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht der krasse Typ, den ihr erwartet. Der Typ, der nach mir kommt, hat auf Jesus gezeigt, er ist der von Gott gesandte Messias, auf ihn müsst ihr hören, er kommt aus dem Himmel. Heißt, die beiden hatten ein gutes Verhältnis. Heißt, ich vermute, eigentlich hatten die Jünger von Johannes auch einen guten Blick auf Jesus. Würde zumindest naheliegen. Deswegen kann es gut sein, dass sie zu Jesus kommen und voll verzweifelt sind. Jesus, unser Meister, ist tot oder er ist im Gefängnis. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Bitte hilf uns doch mit dieser Frage. Wir wissen nicht, wo es hingeht, was jetzt richtig ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass sie vielleicht auch eifersüchtig waren, weil wir lesen, dass mittlerweile der Dienst von Jesus viel größer war als der Dienst von Johannes. Und vielleicht hatten sie Eifersucht und wollten Jesus auch eins auswischen, wie auch immer. Und zumindest kommen sie jetzt. Und ganz kurz zum Thema Fasten. Wie gesagt, ich glaube, es geht gar nicht so krass ums Fasten. Damals war es üblich, dass es ein paar Tage im Jahr gab, wo die Juden fasten mussten. Das war im Gesetz verankert. Dann gab es aber allgemein diese Haltung, diese Kultur, dass die Leute gesagt haben, ich faste einmal die Woche freiwillig. Und die Pharisäer haben sogar zweimal die Woche, jeden Donnerstag und Montag gefastet. Und jetzt ist da dieser Jesus und die fasten scheinbar gar nicht. Und die denken, aber Jesus, ich habe das doch so gelernt. Müssen wir das nicht so tun? Und sie sind aufgewühlt, sie denken sich, was denkst du eigentlich, warum macht ihr das nicht? Ihr müsst das doch tun, ich habe es doch so gelernt. Und jetzt kommt die Antwort von Jesus und darauf möchte ich meinen ersten Schwerpunkt legen. Jesus antwortet ihnen, aber er nimmt die Frage und beantwortet sie nicht direkt, sondern er dreht den Spieß quasi um und ja, schießt nicht zurück, aber richtet den Blick halt auf ihr eigenes Herz. Und er sagt, können denn die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Ich denke, es macht hier Sinn, ein bisschen in die Bibel zu gucken. Damals, die Menschen hatten dieses Bild von einer Hochzeit in einer starken Verbindung zu Gott. Warum? Im Alten Testament lesen wir ganz häufig, dass Gott seine Beziehung zu Israel mit einer Ehe vergleicht. Auch im Neuen Testament, dass Gott sagt, ich bin quasi der Bräutigam und ihr seid wie meine Frau. Wir haben so einen engen Bund, wir wollen so eine enge Beziehung haben. Es ist zu vergleichen mit einer Ehe. Aber wir lesen in Stellen wie Jesaja 54 oder 62, glaube ich, war es, wo Gott auch als der Ehemann beschrieben wird. Da steht dann zum Beispiel, der Schöpfer ist dein Ehemann, der Herr der Herrscharen und solche Sachen. Oder wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so freut sich dein Gott an dir. Heißt, die Juden wussten, dieses Bild ist uns bekannt, es wird oft auf Gott so quasi gemünzt. Und Johannes selber, sogar der Lehrer von diesen Jüngern, hatte damals oft dieses Bild auch benutzt und meinte, Leute, ich bin eine Art Trauzeuge und Jesus ist der Bräutigam. Solange Jesus auf dieser Erde ist, freue ich mich, weil ich freue mich doch, wenn mein bester Freund quasi heiratet. Heißt, dieses Bild war den Menschen bekannt und es war damals ganz stark verknüpft, und hier ist der wichtige Punkt, an eine Zeit der Freude. Ja, ich gehe nicht zu einer Hochzeit und sitze da und, keine Ahnung, bin die ganze Zeit schlecht gelaunt, oh, das Essen ist viel zu lecker, die Musik ist zu cool, hier sind zu viele Freunde, ich komme nicht klar, ich weiß gar nicht, mit wem ich reden soll. Nein, sondern man ist da, man genießt es, man freut sich und Jesus sagt, wie kann man sich in so einer Zeit freuen, wo ich auf dieser Erde bin? Er nimmt dieses Bild aus dem Alten Testament, wo klar ist, dass Gott der Bräutigam ist und sagt, Leute, dieser Bräutigam, den ihr erwartet, den ihr kennt aus der Bibel, den ihr kennt von eurem Meister Johannes, ich bin dieser Bräutigam. Erkennt ihr eigentlich, wer ich gerade bin? Erkennt ihr, was das für eine Freudenzeit ist? Fasten war ein Ausdruck von Trauer, Fasten war ein Ausdruck von Sehnen. Ich habe mich danach gesehnt, dass Gott in mein Leben eingreift. Wir lesen das ab und zu, wenn Frauen keine Kinder kriegen können, dass sie gefastet haben und gehofft haben, Gott, bitte greif doch in mein Leben ein. Und sie haben quasi ihre Trauer, ihr Sehen im Fasten zum Ausdruck gebracht. Und Jesus sagt, wie passt das denn bitte zusammen? Jetzt schon mal vor, mein bester Freund heiratet und es gibt ein heftiges Essen, ich bin sogar am Brauttisch und der Kellner kommt, will mir was geben, sagt, nee, sorry, ich bin gerade am Fasten, ich kann nicht. Und am besten guckst du auch noch so finstert rein oder wie auch immer. Wird nur Sinn ergeben, wenn du es dem Bräutigam nicht gönnst, weil man vielleicht eifersüchtig ist. Aber sonst macht das eigentlich gar keinen Sinn. Und Jesus sagt, ihr stellt jetzt diese theologische Frage, warum fastet ihr nicht? Quasi, warum seid ihr nicht traurig? Warum sehnt ihr euch gar nicht nach der Rückkehr von Gott, dass Gott eingreift? Und Jesus sagt, Leute, ihr habt eigentlich gar nicht erkannt, worum es geht. Ich mache so viele Wunder. Die ganzen Voraussagen auf den Messias, die in der Bibel gesagt werden, treffen auf mich zu. Ich bin dieser Mann, den ihr erwartet. Ich bin der Mann, der Freude in euer Leben bringt. Ich bin der Mann, der Heilung in euer Leben bringt, der Rettung bringt, der euch mit Gott wieder versöhnt. Und das, wonach ihr sehnt, das ist schon längst da. Und deswegen fangt doch an, euch zu freuen. Und dann geht er weiter und er sagt, es werden Tage kommen, da wird der Bräutigam weggenommen werden, da werde ich weg sein. Und auch spannend, dass Jesus schon ganz am Anfang seines Wirkens wusste, dass eines Tages Tage kommen werden, wo er nicht mehr bei den Jüngern sein wird. Und er sagt, dann werden die Jünger fasten. Ja, es wird diese Zeit geben und die erleben wir jetzt gerade. Jesus ist hochgefahren zu seinem Vater im Himmel. Er ist nicht mehr hier und ich hoffe, das richte ich jetzt an die Christen unter uns, an die Gläubigen, ich hoffe, ihr verspürt dieses Sehnen nach der Wiederkunft von Jesus. Ja, ich hatte das letztens, wir haben gestern in der Jugend ein bisschen drüber geredet. Ich bin nicht mit dummes Beispiel, harter Cutter, das passt gut. Ich bin nicht mit Pelmeni zu Hause aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob ihr Pelmeni kennt, so typisch russlanddeutsches Essen, Teig mit Fleisch, so in der Größe ungefähr. Das ist ja am Ende eigentlich alles das Gleiche gefühlt. Und heißt, ich bin damit nicht aufgewachsen, heißt, ich kannte es von zu Hause nicht und habe dann mit meinen Freunden in der Bibelschule oft im Supermarkt so fertig Pelmeni gekauft. Wisst ihr, so die ganz billig halt, haben wir es gemacht, war lecker. Und dann war ich vor ein paar Jahren bei meinen Schwiegereltern, und da gab es halt selbstgemachte Pelmeni. Und als ich die selbstgemachten gegessen habe, dachte ich, boah, die sind ja viel besser eigentlich. Ne? Am Anfang habe ich es nicht zugegeben, da gab es ein bisschen Konflikt, aber ich habe gemerkt, die sind ja viel besser als die. Und ich habe mich danach gesehnt, wieder diese richtigen Pelmeni zu essen. Aber ich bin nach Hause gefahren, zu Hause hatten wir sie halt wieder nicht. Und ich habe angefangen, wieder im Supermarkt nach und nach so diese fertigen zu kaufen, ne? Weil ich selber wollte nicht diese Teigtaschen da kleben. Und so nach und nach habe ich mich wieder an den Geschmack gewöhnt und die habe ich voll vergessen. Und da waren wir jetzt vor ein paar Wochen, Ende letzten Jahres, wieder bei meinen Schwiegereltern. Und ich komme rein und ich rieche schon dieses, und ich dachte so, oh, sind das Pelmeni? Und reingeschlichen, wie auch immer, Timeo abgegeben. Und dann waren das wirklich wieder selbstgemachte Pelmeni. Ich habe sie gegessen und da habe ich gemerkt, wie sehr ich eigentlich vergessen habe, wie lecker die eigentlich sind. So, was ich sagen will mit diesem Ganzen, ladet mich ein zum Essen. Und was ich aber auch sagen will, ist, hast du vielleicht vergessen, wie gut es bei Jesus ist? Psalm 34 lesen wir, seht und schmeckt, wie herrlich der Herr ist. Ja, vielleicht hast du das gehabt, vielleicht hast du eines Tages dein Erlebnis mit Jesus gehabt, vielleicht sogar zwischendurch wieder und du hast damals erlebt, boah, diesen Jesus gibt es wirklich. Und du hattest diese Freudenzeit wie bei einer Hochzeit, dachtest, ja, der Messias ist da, er ist auch in meinem Leben. Und wir neigen alle dazu, hast du vielleicht deinen Blick ein bisschen abgewandt, hast dich anderen Dingen zugewandt und wie bei mir, ich habe mich wieder an diese fertig gekauften Pelmeni gewöhnt. Und vielleicht hast du dich auch wieder gewöhnt an Dinge, die du von früher kennst. Ich denke, habt ihr alle eure Beispiele. Die Bibel macht Verschiedenes klar. Es können Sorgen sein, die in dein Leben kommen. Es kann Unglaube sein, es kann Sünde sein, es kann, weiß nicht, aber Dinge, die uns halt von Jesus wegziehen. Und was passiert? Wir vergessen, wie gut es eigentlich bei Jesus war und gewöhnen uns an das alte Leben. Und wir kommen damit auch klar. Vielleicht denken wir, ja, es ist nicht super. Es bröckelt hier und da ein bisschen, aber ist ja ganz normal. Aber ich wünsche mir heute Morgen für dich ganz persönlich, dass du dich neu aufmachst, dich von Jesus einladen lässt und dich an seinen Tisch setzt und merkst, wie herrlich er eigentlich ist. Und dann haben wir nämlich eine Spannung, das finde ich interessant. Einerseits sollten wir Christen Menschen sein, die voll von Freude sind. Es ist nicht leicht. Ich kenne das auch in meinem Leben. Also viele von euch, habt ihr viel mehr durchgemacht als ich. Es gibt Zeiten, wo es wirklich nicht gut läuft, wo keine Freude da ist, wo Dinge hart sind. Aber trotzdem soll es diese Freude in unserem Leben geben, weil wir wissen, ja, Jesus sieht mich, Jesus ist da, er ist bei mir, ist extra auf die Erde gekommen, um mich wieder mit Gott zu versöhnen. Und diese Freude soll uns durchtragen. Ich denke, wenn Freude und Dankbarkeit fehlt, und das ist kein Selbstläufer, wir brauchen nicht denken, ich bin jetzt Christ, perfekt und schon bin ich dankbar. Ich denke, das sind Dinge, für die wir uns bewusst entscheiden müssen. Aber wenn diese Dinge fehlen, dann ist es so, als ob ein Motor kein Öl hat. Du wirst keine langen Strecken mehr hinlegen, du wirst irgendwann halt am Rand stehen bleiben. Aber gleichzeitig, deswegen meine ich diese Spannung, wir sollten Freude haben, wir sollten uns an Jesus freuen, dass er heute noch eingreift und da ist. Aber andererseits haben wir hoffentlich dieses Sehnen, dass wir sagen, Jesus, bitte komm doch wieder. Ja, du hast uns deinen Geist gegeben, es ist gut und wir erleben dein Durchtragen als Einzelpersonen, als Familien, als Gemeinden. Aber Jesus, wenn wir ehrlich sind, es ist nicht alles. Wir hoffen einfach, dass du wiederkommst, dass du endgültig wiederkommst. Und das hat Jesus uns versprochen. Und dann ist es eine Möglichkeit, dass wir das im Fasten zum Ausdruck bringen. Ich weiß gar nicht, ich habe das... So, aus meinem naiven Blick heraus habe ich das Gefühl, dass Fasten gar nicht so ein großes Thema bei uns in der Gemeinde ist. Das ist jetzt gar kein Vorwurf, aber vielleicht ist es heute Morgen ein Anlass für dich, dass du neu ins Fasten gehst und einfach überlegst, Jesus, habe ich dieses Sehnen in mir? Oder sind andere Dinge, die deinen Platz einnehmen? Dann finde ich das Fasten ein cooles Bild, weil im Fasten verzichtest du ja ganz bewusst auf eine Sache und sagst, Jesus, die Zeit, die ich sonst mit Essen verbringe, mit Social Media, was auch immer, keine Ahnung, will ich ganz besonders dir widmen. Weil das sind alles fertig gekaufte Pelmeni. Die ganzen Sachen sind irgendwie gut, sind gar nicht schlecht, aber eigentlich bist du das wahre. Du bist das wahre lebendige Wasser, das wahre Brot, das meine Seele irgendwie füttert und den Durst stillt, und das will ich neu suchen. Und deswegen, ich glaube, die Jünger von Johannes kommen zu Jesus und haben diese Frage, und Jesus sagt, Leute, bevor wir über diese theologischen Sachen reden, und die sind wichtig, keine Frage, schaut erstmal, in welcher Beziehung ihr zu mir steht, ob ihr erkannt habt, wer ich bin, weil an der Person von Jesus steht alles und fällt alles. Wenn wir nicht verstehen, wer Jesus eigentlich ist, unseren Blick verlieren, dann macht keine Diskussion der Welt irgendwie Sinn. Und jetzt benutzt Jesus zwei Bilder, und da will ich ein bisschen konkreter auf uns als Gemeinde eingehen. Er sagt, ich mache es jetzt meinen eigenen Worten, wenn deine Hose kaputt ist, ja, du gehst ja nicht in den Laden, mit meinen eigenen Worten, wie gesagt, kaufst eine neue Hose, damit du da ein Stück Stoff rausschneiden kannst und das auf deine Hose draufnähst. Macht ja gar keinen Sinn. Damals war es auch noch so, dann wurde das gewaschen, und dann war das sogar so, dass dann die alte Hose noch mehr kaputt gegangen ist, weil irgendwie die Dinge konnten sich nicht wirklich halten. Keine Ahnung, ich bin nicht so der Näher. Und der Riss ist nachher noch größer geworden. Oder vielleicht ein Bild, was Sie besser verstehen. Damals hat man halt Wein in solchen Tierschläuchen transportiert. Heißt, man hat ein Tier genommen, ich beschreibe nicht so detailliert, wie ich es gelesen habe, hat es halt irgendwie umgebracht. Dann hast du sauber gemacht und hast die Haut in die ganzen Löcher, Ausgänge, wie auch immer, zugenäht. Dann hast du quasi Wein da reingekippt. Also heißt, du hast quasi so ein Tierfell gehabt oder so eine Tierhaut, und da wird der Wein reingekippt, damit du es halt halten kannst. So, und die Sache ist, diese Tierhaut ist am Anfang richtig elastisch. Ja, so richtig, du kannst was reinkippen, und der neue Wein, der gärt ja noch, und die ganzen Gärgase, die entstehen, können halt aufgefangen werden und das Ding reißt nicht. Bei alten Schläuchen jedoch dagegen war das so, dass die Haut immer richtig starr geworden ist. Ist richtig fest, so brüchig, wie auch immer. Und wenn du in so eine alte Haut Wein reingießt, was passiert? Der Wein gärt und die ganzen Gase gehen raus, aber die Haut ist nicht mehr elastisch. Und was passiert? Der Schlauch reißt. Und was Jesus sagt ist, wenn du neuen Wein in alte Schläuche füllst, dann geht beides kaputt. Sowohl der Schlauch geht kaputt, ne, diese Tierhaut, als auch der Wein geht kaputt, weil er wird halt verschüttet. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Und ich glaube, worauf Jesus unter anderem hinaus will, ist dieses, Leute, es ist eine neue Zeit angebrochen. Es ist nicht mal die alte Zeit, wo ihr bei Johannes der Jünger wart, wo irgendwie das Gesetz noch da war. Und Johannes hat versucht, das Judentum zu reformieren, hat Buße gepredigt, was auch gut ist. Aber es ist eigentlich so, als ob du versuchst, von mir jetzt kommt ihr zu mir und wollt von mir diese Antwort haben. Und es ist so, als ob ihr versucht, von mir ein Stück aus meiner Hose rauszuschneiden und in euer altes, brüchiges Leben reinzukleben. Das ist auch so, wenn wir über Jesus reden, und wenn du heute Morgen hier bist oder zuhörst und noch keine Beziehung zu Jesus hast, es geht nicht darum, dass du hier bist und so aus dem Christentum hier und da so Dinge rauspickst und sagst, ja, da in meinem Leben ist es brüchig, ich nehme ein bisschen was und pack das drauf, wie auch immer. Sondern Jesus sagt, am Ende ist sowohl meine Lehre kaputt, als auch dein Leben wird, es wird nicht besser werden. Sondern Jesus sagt, was du eigentlich brauchst, ist ein ganz neuer Schlauch. Ja, meine neue Lehre, das Ganze, was Jesus mitbringt, diese Person von Jesus, diese neue Zeit der Freude, kann nicht in alte, starre, festgefahrene Systeme gepackt werden, sondern wir brauchen neue Schläuche, wir brauchen ein neues Herz, was Jesus uns schenkt, damit das aufgefangen wird und nicht kaputt geht. Und ich habe seit ein paar Wochen ein Anliegen, und das ist, glaube ich, das, wozu Gott mich auch gedrängt hat. Ich will jetzt nicht weg vom Text gehen, keine Frage, ne? Gottes Wort ist die Grundlage, aber ich denke, das spielt damit. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum tun wir gewisse Dinge als Gemeinde, die wir so tun? So gar nicht kritisch, sondern wirklich so im liebenden Blick. Ich habe es einfach reflektiert, das ist so ein bisschen meine Persönlichkeit, denke ich auch. Und ich habe ab und zu das Gefühl, dass wir Dinge einfach so tun, weil sie immer schon so getan worden sind. Vielleicht wisst ihr noch die Witze am Anfang. So von wegen, vielleicht sagen wir, das haben wir immer schon so gemacht. Das muss so gemacht werden. Ich habe mit John diese Woche geredet, wir haben über Tradition geredet. Und er meinte auch, das ist eigentlich schade. Heutzutage hat Tradition so ein sehr negatives Bild, ne? Gerade für Jüngeren, ich weiß nicht, wie es den Jugendlichen geht, dieses, wenn Tradition kommt, oh, das ist per se schlecht, wir müssen alles neu machen. Das ist auch nicht der Weg, das sage ich gar nicht, ne? Es geht nicht darum, dass wir jetzt alles über Bord schmeißen, was es seit 10 Jahren gibt, und alles neu machen, aber es geht darum, Tradition darf nicht der Antrieb sein, warum wir Dinge so tun, wie wir sie tun. Tradition kann ein Mittel sein, ein Rahmen sein, der uns hilft, dass wir sagen, es hat bereits funktioniert, warum sollten wir es ändern? Aber es ist keine Berechtigung zu sagen, wir haben immer schon, keine Ahnung, jetzt will ich keine heilige Kuh hier schlachten, wir haben immer schon gewisse Dinge so gemacht, und deswegen machen wir sie weiterhin. Und da habe ich mich gefragt, was sind so Gründe, dass wir starr werden? Wisst ihr, wie so eine Tierhaut, die im Laufe der Zeit und hart geworden ist. Sie war ja mal elastisch, wisst ihr, aber halt durch häufigen Gebrauch, durch die Jahre hinweg, ist sie starr geworden. Und wenn jetzt Jesus kommt und sagt, ihr braucht neue Art und Weise zu denken, sind wir vielleicht gar nicht bereit dafür. Deswegen eigentlich zwei Fragen an uns. Einmal, ist dein Herz noch weich für Jesus? Ja? Ist dein Herz noch weich in dem Sinne, wenn Jesus kommt und sagt, Leute, ich bin der Herr der Gemeinde und ich will das und das ändern, dass du sagst, ja, ich lasse mich drauf ein. Vielleicht wissen wir aus meinem Leben eine Geschichte, wir hatten, wenn ich mit Jonas rede, ich weiß gar nicht, ob er heute hier ist, ist er da oben? Perfekt, moin, Jonas. Wir waren zu viert, als wir die Teenie gegründet haben, vor 6 Jahren ungefähr, und es war ein Kampf, wirklich, ich werde jetzt nicht weiter ausholen, wie es war, aber es war ein Kampf, weil über Wochen hinweg, waren immer so zu dritt, zu viert, damals zu zweit, dann wieder zu dritt und so, und ich war immer wieder an diesem Punkt, wo ich meinte, Herr, ich will nicht, das ist anstrengend, ne? Das hat sich gezogen über die Jahre und so, und ich war immer wieder an diesem Punkt, wo ich meinte, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust zu kämpfen. Und immer an diesen Wochen, wo ich meinte, wenn du jetzt nicht eingreifst, dann schmeiße ich alles hin. Das waren die Wochen, wo Gott auf einmal neue Leute geschickt hat. Ja, wir waren zu zweit und ich habe gebetet, Herr, wenn Sonntag nicht mindestens eine neue Person kommt, dann höre ich auf. Was ist am Sonntag, waren 3 neue Leute da. Und das fällt halt bei 2 Leuten auf, ist jetzt in März doppelt so viel wie vorher. Und naja, zumindest worauf ich hinaus will, ist dieses, man hat sich darauf eingelassen, irgendwann ist die Jugend dann gewachsen und es wurde mehr und alles und es lief gut. Jetzt hatten wir letztes Jahr im Herbst wieder eine Phase, wo neue Leute kamen, aus unserer Teenie, aber auch von extern mitgebracht. Und ich war wieder an diesem Punkt, wo ich so war, ach Herr, ich habe keine Lust, wieder neu zu kämpfen. Ein bisschen neu zu kämpfen, von wegen dem Sinne, dass ich mich neu auf Leute einlasse. Ich war so ein bisschen selbstgefällig, wisst ihr, von wegen, oh, ich wollte mich ausruhen. Ich habe doch schon erlebt, dass du es kannst. Kann ich nicht irgendwas anderes machen? Kann ich nicht in den und den Dienst gehen, wie auch immer? Und heißt, dieses Herz, was ich ausruhen will, und wir sind, also ich bin von Natur aus irgendwie doch irgendwie faul oder gemütlich, ich beschreibe es so, das kann ein Herz sein, was uns dazu bringt, dass unser Herz hart wird. Ja, vielleicht sind es auch Sachen, dass du Enttäuschung erlebt hast in der Gemeinde und wir sind alles noch Sünder, das dürfen wir nicht vergessen. Wir alle machen Fehler. Und vielleicht hast du ganz viele Risse in deinem Herzen, du wurdest verletzt, wie auch immer, und bist so richtig sensibel geworden. Wenn man Sonnenbrand hat zum Beispiel, ist ja alles ne, so wund oder so, keine Ahnung. Und dann kommt meine Frau vielleicht an und legt ihren Arm um mich rum, aber meine Haut so sensibel ist, reicht dieses liebgemeinte Umarmen, dass ich aufschreie, wisst ihr, weil meine Haut sensibel ist. Und vielleicht ist dein Herz mittlerweile auch so, dass du überall wie so Sonnenbrand auf deinem Herzen hast und Leute meinen was gut und nehmen dich in den Arm, aber du spürst überall nur diesen Schmerz und ziehst dich zurück. Und das ist nicht das, wozu Gott uns berufen hat. Ja, gerade wir als Christen sind für die Gemeinschaft berufen und wir Menschen sind nun mal anstrengend, zu manchen Zeiten mehr, zu anderen Zeiten weniger. Aber Gott will dir die Kraft geben, dran zu bleiben und dich auch in die Gemeinschaft einzubringen. Und ein Punkt, auf den ich noch eingehen will, der mir vor allem auf dem Herzen lag, ist, vielleicht machen wir auch einfach zu viel. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, das ist ein, ich glaube, das ist auch Matthäus, ich weiß nicht, von Maria und Martha, oder ist das Lukas? Lukas, ne? Ja. Gut, wenn man Bibellexiker hier sitzen hat. Das ist Maria und Martha und bekommen Jesus zu Besuch und jetzt verwechsel ich die beiden immer. War Martha die Faule oder Maria? Maria war die Faule, ne? Und Martha läuft und macht und putzt das Haus und die ganzen Jünger sitzen da und sie holt Essen und Tee und macht und macht und macht. Und Maria setzt sich einfach zu den Füßen von Jesus hin und ist ruhig und chillt bei Jesus. Und Martha kommt rein und denkt sich so, ich habe so viel zu tun und meine faule Schwester rührt keinen Finger. Und das geht sogar so weit, dass Jesus fast anbrüllt gefühlt, so wirkt das zumindest in der Dynamik. Und sagt, Jesus, kannst du nicht meine Schwester zurechtweisen, dass sie mit anpacken soll? Aber was sagt Jesus? Martha, Martha, du machst dir so viele Sorgen, du bist so in deinem Film, so alles muss gemacht werden. Maria hat das Bessere erwählt. Und ich schieße mal auf meinen Husten. Jesus hat uns nicht gerettet, weil er uns braucht. Was ich sage, ist, Jesus ist nicht ans Kreuz gegangen, weil er dachte so, ach, mein Leben ist so schön im Himmel, aber ich brauche noch 1 Million Menschen. Sonst ist mein Leben, ach, das fehlt mir gerade. Nein, Jesus hat völlige Freude im Himmel gehabt. Er ist nicht auf diese Erde gekommen, weil er sich dachte so, mir fehlt etwas, sondern deswegen finde ich auch diese Lehre der Dreieinigkeit eigentlich so schön. Gott hat bereits alles in sich gehabt, Gott hat Gemeinschaft gehabt. Jesus hatte bereits in der Ewigkeit Gemeinschaft mit seinem Vater, mit dem Heiligen Geist. Und diese Gemeinschaft war vollkommen, sie war fehlerfrei. Deswegen, Jesus kam nicht auf die Erde, weil er dich gebraucht hat. Ja? Ist vielleicht blöd, wie auch immer, aber er kam auf die Erde, weil er dich geliebt hat. Ich habe letztens mit Arthur Uhrig, kennen ja wahrscheinlich einige von euch aus Hameln, der Pastor geredet. Und die haben häufig Praktikanten aus der Bibelschule bei ihnen. Und dann die Bibelschule bewerben sich halt richtig fromm, ne, und siezen ihn am Anfang und schreiben, was sie alles können. Und ja, ich bin der Richtige für dieses Praktikum, weil das und das und das. Und er meinte, wisst ihr, was wir den Leuten immer sagen? Wir brauchen euch nicht. Unsere Gemeinde läuft, aber wir wollen euch. Wir wollen euch hier haben, weil wir euch so lieb haben, obwohl wir euch gar nicht kennen und euch etwas Gutes wollen. Und ich denke, ähnlich ist es bei Jesus. Jesus hat dich nicht gebraucht in seiner Nachfolge. Jesus könnte mit dem Finger schnippen, es würden 10 Millionen Engel auf die Erde kommen und sie würden das alles viel besser machen, als ich es kann. Aber Jesus hat dich gewollt. Er will dich einfach bei sich haben. Wir haben eben bei Heinz auch gehört, ne? Der Vater sagt zu seinem Sohn, ich bin alle Zeit bei dir oder du bist alle Zeit bei mir. Wir haben doch Gemeinschaft. Und deswegen hat Jesus uns einfach gerettet. Und dann sagt er natürlich, und jetzt geht raus. Ich hoffe, Liebe treibt uns an. Es soll uns keine Sorgen, keine Angst antreiben. Wir haben letzte Woche von Christian gehört. Wir müssen nicht lieben, aber wir dürfen. Und ich denke, dazu sind wir auch berufen, dass Jesus sagt, jetzt geht raus mit dieser Liebe. Habt diesen Blick für die Menschen, den ich für die Menschen habe. Und tut ihnen einfach Gutes, weil ihr ihr Gutes wollt. Und wir haben alle, glaube ich, diesen oft diesen Martha-Komplex, dass wir machen in der Gemeinde auch, dass wir tun, das neue Team gründen, der Baueinsatz, das, was auch immer. Und das sind gute Sachen, keine Frage. Aber lass uns mal fragen, ob uns wirklich Liebe antreibt oder ist da irgendwas in deinem Herzen, was vielleicht verletzt ist, ein Mangel, ich will es Gott beweisen, dass ich die richtige Wahl war, dass er mich gerettet hat. Wenn das die Herzen sind, dann mache ich den Mut heute Morgen, setze ich einfach wieder zu den Füßen von Jesus und werde ruhig. Ich dachte vielleicht ich habe ein bisschen nachgedacht, vielleicht einfach als einen Vorschlag, macht damit, was ihr wollt, aber vielleicht kann man einfach sagen, einen Dienst pro Woche, wo ihr hingeht, wo ihr wirklich dient, habt irgendein Team oder bringt euch ein, Gott hat euch begabt, Gott will euch gebrauchen, fangt mit einem Team an, sucht euch irgendwas, geht in die Kids-Time, geht ins Seniorencafé, geht, keine Ahnung, ins Kaffeeteam. Sucht euch einfach einen Ort, wo ihr Gottes Liebe weitergeben könnt, aber habt auch einen Ort die Woche, wo ihr selber auftanken könnt. Ich merke das immer wieder in Zeiten, wo ich mich selber zurückziehe aus der Gemeinschaft und versuche, Dinge selber zu machen. Das ist anstrengend, das schafft man nicht lange. Wir brauchen Orte, wo wir selber auftanken können, um dann wieder weiterzugeben. Und vielleicht ganz simpel, wirklich einen Tag die Woche auftanken, einen Tag die Woche weitergeben. Vielleicht ist das eine Struktur, die dir hilft. Und wir müssen als Gemeinde gar nicht so viel tun, glaube ich, dieses Jahr. Wir haben jetzt Donnerstag darüber geredet, ne, über das Mitagessen zum Beispiel, oder da Mitarbeitermangel. Und ich will auch jetzt gar nicht alles schwarz zeichnen. Ich denke, es laufen auch Dinge wirklich gut bei uns, das sollten wir mal hochhalten und ich bin dankbar, hier zu sein. Aber vielleicht müssen wir auch mal als Gemeinde einfach sagen, ey, wir müssen nicht alles tun. Wir brauchen nicht 15 Kids-Time-Gruppen für 10 Kinder. Wir brauchen nicht, keine Ahnung, wisst ihr, vielleicht müssen wir einfach sagen, wir müssen nicht immer so viel tun. Vielleicht schneiden wir einfach mal ein paar Dienste ab und sagen, klar, wir wollen eine Jungschar gründen zum Beispiel. Ne? Aber vielleicht fragen wir uns neu, ist das wirklich dran? Oder bündeln wir nicht lieber die Kraft, die wir haben und packen sie irgendwo bewusst rein? Wir müssen nicht jede Woche 8 Musiker auf der Bühne haben. Wenn das 2 Leute machen, ist das gut. Wie auch immer, lasst uns diesen Blick haben, wir müssen nicht Gott irgendwas beweisen, dass er das Gefühl hat, dass du die richtige Wahl warst. Ich fand die Lieder eben auch passend. Ich muss sagen, ich mag dieses Lied eigentlich gar nicht, aber dieses Du bist du, das ist der Clou. Wie heißt das Lied? Vergiss es nie. Also einfach vom Klang, aber alles gut. Das ist persönlicher Geschmack. Ich habe trotzdem mitgesungen. Aber ich mag dieser Gedanke von wegen, ey, du bist einfach so von Gott gemacht, wie du bist und Gott will dich einfach bei ihm haben. Nicht unbedingt, weil du so toll bist, sondern einfach, weil Gott liebt und aus seinem Wesen heraus sprudelt diese Liebe, die er weitergeben will. Und so dürfen wir einfach in seiner Gegenwart ruhen. Zurück zum Text vielleicht. Die Jünger von Johannes waren auch aufgebracht. Ne? Wir fasten so viel, warum machst du das nicht? Und dieses Angetriebene und was auch immer. Und Jesus sagt einfach, es ist gerade nicht die Zeit zu fasten. Freut dich doch einfach in meiner Gegenwart, dass ich da bin, dass der Messias da ist und erkennt, dass es gerade wie eine Hochzeit ist. Und ich will enden mit einem Gedanken aus Offenbarung 19, weil ganz am Ende der Bibel wird dieser Gedanke wieder aufgegriffen. Und das gibt vielleicht ein bisschen Perspektive, was so kommt. Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und vielleicht noch ein bisschen weiter. Und es wurde ihr, der Braut, gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Also was Johannes hier in der Offenbarung schreibt, ist, eines Tages wird diese Hochzeit, die sich schon bei Jesus angedeutet hat, und Jesus ist bereits schon da, aber er ist noch nicht ganz endgültig da. Eines Tages wird dieser Moment kommen, wo wir Hochzeit feiern werden. wo wir als Gemeinde, als Braut von Jesus beschrieben werden, die gekleidet werden. Ich finde es auch hier spannend, passiv. Ne? Also es ist nicht so, dass wir jetzt versuchen, hier auf der Erde möglichst viele schöne Klamotten zu sammeln und ein christlicher Outlet nach dem nächsten besuchen, um irgendwie möglichst, keine Ahnung, Jesus zu beweisen, sondern wir werden gekleidet mit Gerechtigkeit, mit der Gerechtigkeit von Jesus. Und ja, heute Morgen ist es uns einfach Mut machen, vielleicht auch Dinge mal liegen zu lassen, einfach vor Gott zu ruhen, weil Gott liebt uns, so wie wir sind. Und dann kommen, wie gesagt, es gibt Zeiten des Fastens, Jesus macht das gar nicht klar, Jesus stellt es sogar positiv heraus, aber einfach zu wissen, Jesus bereitet die Hochzeit vor. Er ist der perfekte Hochzeitsplaner. Es gibt ja von meiner Frau eine Freundin, macht das jetzt irgendwie so nebenberuflich, dass sie Hochzeiten plant und ist spannend so zu sehen. Dann macht die ihre Deko und was auch immer. Und ja, für uns Jungs, wir haben auch drüber geredet die Tage. Ich habe fast vergessen, wie unsere Deko aussah bei der Hochzeit. Aber das sind so Dinge, wisst ihr, man macht sich so viel Mühe und alles und das ist gut und schön. Aber Jesus macht das alles. Jesus sieht dich, Jesus will dich führen. Und das Einzige, was wir brauchen, ist ein elastisches Herz, ein lebendiger oder elastischer Schlauch, wo er seinen neuen Wein reinkippen kann. Und dann wird er uns führen. Und genau, ich hoffe, der Gedanke war verständlich. Lasst mich noch beten. Ihr dürft auch schon gerne vorne kommen, wenn ihr wollt. Herr Jesus, und dafür danke ich dir, dass du auf die Erde gekommen bist, wie ich schon meinte, und uns einfach geliebt hast. Dass du dein Leben gegeben hast, dass du nicht dir zu schade warst, im Himmel zu bleiben, wo alles schön war, sondern du wolltest uns bei dir haben, nicht, Herr, weil wir so besonders sind oder toll sind. Herr, wenn ich in mein Herz schaue, ich erschrecke oft, was da so eigentlich hochkommt. Aber du wolltest uns bei dir haben, Herr. Und so bete ich für jeden Einzelnen, dass du uns neu diese Sehnsucht schenkst nach deiner Gegenwart, dass du uns neu mit deinem Geist erfüllst, Herr, dass wir neu uns dir ganz hingeben, dass du uns aber auch bewahrst, Herr, in irgendeinen Aktivismus reinzukommen, wo wir denken, ja, Herr, ich muss tun, ich muss fasten, ich muss aufräumen, ich muss was auch immer. Sondern, Herr, dass wir einfach bei dir ruhen und dann gehen. Herr, wenn du uns dann rufst und schickst, Herr, dann wollen wir bereit sein und sagen, hier sind wir, Herr, sende uns. Und so schenk jedem Einzelnen heute Morgen, dass er einfach Zeit hat und Zeit findet, darüber nachzudenken, Dinge auch auszusortieren, Herr, nicht alles machen zu müssen, aber auch gleichzeitig nicht ins andere Extrem zu fallen und gar nichts zu tun, sondern einfach im Vertrauen auf dich, Herr, dass du uns versorgen wirst, loszugehen. Und so segne uns als Gemeinde dieses Jahr auch, dass wir da auch gute Entscheidungen treffen. Du siehst die Dinge, die anstehen, wie der der Haushaltsplan und solche Dinge. Dass wir da auch wirklich weise handeln, aber dass wir diesen Blick nicht verlieren, Herr. Hinterfrage Dienste, hinterfrage Aktivitäten, die wir haben und schenke, Herr, dass wir wirklich Sachen haben, wo wir aufblühen können als Einzelne, wo wir aufblühen können als Gemeinde, wo wir einfach Liebe üben können und dass durch diesen ganzen Trubel, den wir uns oft selber machen, Herr, nicht das Wesentliche verloren geht. Danke für dein Wort, danke, dass du uns segnen willst und dass du es gut mit uns meinst, Herr. Dir die Ehre für alles. Amen.